Künstlerzimmer.
Besonders freut es mich, dass heute Christoph Schlingensief im Künstlerzimmer zu Gast ist. Das passt wirklich, das Wort Künstlerzimmer, weil Christoph Schlingensief ist ein Künstler vielfältigster Art, vom Filmemacher über den Theatermacher bis hin zum bildenden Künstler und vor allem jetzt beschäftigt mit seinem großen Projekt im Operndorf in Afrika, in Burkina Faso. Gerade war wir Intoleranza 2 in Wien bei den Wiener Festwochen zu sehen. Und wir haben viele Themen, die wir besprechen müssen. Zunächst aber mal, Herr Schlingensief, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Operndorf?
Ich war jetzt gerade unten. Der Bundespräsident wollte uns die Ehre geben und ist dann kurz vorher aus der Kurve geflogen. Gründe weiß kein Mensch. Ist sehr schade, weil vor allen Dingen die Leute unten, muss man sich vorstellen, vom Kultusminister bis zu den Leuten auch auf so einer Baustelle, das sind ja auch einfache Menschen da. Die denken dann, ein Präsident kommt. Und sie kennen eigentlich in afrikanischen Kontinenten einen Präsident. Wenn der mal da ist, bleibt er sowieso immer. Also der wird auf keine Fälle da weggehen, es sei denn, er wird erschossen oder sowas. Aber
der Präsident ist jetzt sowieso weg.
Jetzt ist er sowieso weg, genau. Und jetzt war es wirklich so ein bisschen fragwürdig für Sie. Was heißt das denn jetzt alles? Kommt das Operndorf nicht mehr? Und es ist wirklich entscheidend, auch hier und auch überhaupt in der Rezeption, das wird ja auch existieren, wenn keine Politik da ist. Also wir machen das mit Spendengeldern von 5 € bis zu Privatpersonen, die viel mehr geben. Das ist ein Projekt auch aus einem Gemeinnützigkeitssinn. Also das ist etwas ganz anderes. Da muss jetzt kein Politiker seinen Segen geben. Und das Projekt geht weiter. Und ich war unten, habe deshalb auch da mit den Leuten mich getroffen. Auf der Baustelle war ich. Die Schule ist jetzt schon so weit, dass 2 Klassenzimmer schon so hoch jetzt gemauert sind, dass ich nicht mehr drüber gucken kann. Also durch die Fenster natürlich. Toiletten gibt es schon in einer Gegend. Das ist sehr lustig. Völlige Pampa, da ist nichts. Plötzlich steht da ein Toilettenhäuschen. Also diese Sache läuft sehr gut. Was nicht sehr gut läuft, wo wir jetzt gerade aber einen sehr guten Mann gefunden haben, eine sehr gute Gruppe auch von Leuten aus Burkina, die Erfahrung haben auf dem Gebiet, ist natürlich all diese strukturierenden Maßnahmen. Also was ist mit unserem Geld? Die Frage ist eine penetrante Frage, die aber in Europa, in Deutschland überall gestellt wird. Ist das auch effektiv? Was wird auch mit dem Geld passieren?
Und ich habe sehr viel Spenden bekommen.
Wir haben sehr viele bekommen, aber ehrlich gesagt noch lange nicht genug. Und jetzt kämpfe ich da und habe auch Sitzungen mit Köhler im Rücken, hatte ich da einen ganz guten Stand, jetzt ist er weg, kaum sind, da sind die 100.000 auch weg. Es ist schon alles mies, aber wir haben viele private, kleine Leute, Spender überall. In Hamburg haben wir wirklich in 4 Vorstellungen nur durch die Zuschauer 8.000 € gesammelt. Das muss man sich vorstellen. Und trotzdem.
Ich glaube, es ist trotzdem auch noch diese Spendenbereitschaft da. Wir werden auch am Ende der Sendung das Konto dann bekannt geben für unsere Hörer. Christoph Schlingensief, Via Intoleranza, ganz kurz. Das ist eine Luigi Nono-Oper, 1960. Und inwiefern haben Sie da die Nono-Partitur sozusagen mit dem afrikanischen Thema verbinden können?
Also wir haben ganz sicher nicht die Rechte an dem Luigi Nono, das ist von vornherein klar gewesen. Ich habe auch an Luigi Nono eher untersuchen wollen. Er hat ja nun mal diese Idee gehabt, mit Musik auch revolutionäre Gedanken nach vorne zu bringen. Aber er hat 78 sich dann von seinem Werk eben doch auch distanziert und hat gesagt, das geht so gar nicht, ich glaube da nicht mehr dran. Und diesen Kampf führe ich also, seitdem ich Theater mache. Man kennt mich ja auch in Wien mal mit dem Wien-Container damals. Und dann war ja viel Hass und dann auch ein bisschen Liebe dabei, Hassliebe. Und durch die Theaterstücke weiß ich noch, das erste Bambiland nach dem Container war ja eine Kühle im Zuschauerraum. Es war so dermaßen eiskalt und jetzt ist mittlerweile ein ganz anderes Verhältnis entstanden. Und genau da ist auch der Untersuchungspunkt, was mache ich denn eigentlich am Theater? Ist das der Ort, um Leute zu politisieren? Also kann man da politisch denken? Kann man da tatsächlich auch Leute erreichen? Nur müssen wir jetzt sagen, wir wollen eben nicht Afrika nur helfen. Das ist ein Dilemma, dass wir das nur kennen als ein Land, wo wir immer so kommen, ja, ich helfe dir mal. In Wirklichkeit sind wir auch eine Gesellschaft, die sich selber nicht mehr helfen kann. Wir haben schon selber so viele Probleme, wir wissen selber kaum noch, wer wir sind. Jetzt brauchen wir also noch einen Schwächeren, um dem zu erklären, was vielleicht zu tun ist, damit es ihm mal besser geht. Das ist das Paradox.
Das war ja zuerst der Ansatz. In Mea Culpa gibt es da den träumerischen Schlingensief, der auf die grünen Hügel von Afrika geht und ein Opernhaus baut, wunderbar. Also so nach Ihrer Erfahrung in Bayreuth mit dem Parsifal war das ein Traum und Sie haben haben, dass der dann trotz ihrer Krebserkrankung, um die es ja auch geht in Mea Culpa natürlich, haben sie das irgendwie so durchgezogen. Niemand hat an das geglaubt am Anfang. Und das ist ja unfassbar. Wie haben sie das geschafft? Oder war das auch ein Widerstand gegen die Krankheit?
Die Krankheit hat ganz sicher dazu beigetragen, dass ich an einem Punkt war, wo ich sagte, will ich nicht auch noch mal irgendwas machen, wollte ich sowieso schon immer in meinem Leben, was vielleicht doch auch längerfristig da ist. Also wo ich sage, das ist jetzt nicht nur ein Abend und dann haben wir gesehen, dann wird er weggeputzt, sondern was war das eigentlich, was ich bis jetzt gemacht habe? Und es gibt sehr viele Ansätze mit den Obdachlosen, damals in Hamburg angefangen, über die behinderten Menschen in meiner Arbeit, Arbeitslose, die Partei, die Flüchtlingssache, also die Asylbewerber, das Projekt hier, Ausländer raus in Wien, also all diese ganzen Sachen. Und ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt, weil ich immer wieder eine komische Bühne hatte. Ich hatte immer wieder die Möglichkeit, einen Film zu machen oder ich hatte die Chance, plötzlich einen Anruf aus Bayreuth zu kriegen. Mein Gott, wer glaubt denn da dran? Oder eben Castorf, der mich anrief, 93, sagte, hier Volksbühne, wie wär's damit? Ich hatte keine Ahnung vom Theater und war auch eher baff, was das alles mit mir zu tun haben soll. Und dann kam ich da rein. Das heißt, viele, viele Flächen, viele Möglichkeiten. Und jetzt habe ich gedacht, da muss doch was entstehen können bei Leuten, die überhaupt keine Chance haben, die aber so kreativ sind, wie ich es vielleicht in meinem Kern auch mal war, aber dann verschüttet habe. Und das sind halt pure Kinder, 7- bis 17-Jährige, die dann in unsere Schule gehen demnächst. Und die haben eben keinen Fernseher, die haben auch keine Comics, die haben auch kein Internet. Die machen diese ganze Kreativarbeit aus sich selber. Das zu beobachten, ist für mich von Afrika lernen. Also das wird sich auch ändern im Laufe der Jahre, ist ja klar. Die Kinder werden sich auch verändern. Aber das kann man ja miterleben. Und dann sieht man, was passiert, wenn ein Mensch plötzlich in Kontakt gerät mit unseren Medien, was passiert, wenn er sich selber zitiert, wenn er seine eigene Arbeit angeschaut hat und auch, was in Afrika selten vorkommt, so eine Art Archiv existiert. Es ist auch ganz schön, wenn es mal ruhig ist. Und das ist das, was dieses Operndorf eigentlich ist. Es ist eine sehr ruhige Stelle. Es ist eine Stunde entfernt von Ouagadougou.
Das ist die Hauptstadt.
Die Hauptstadt von Burkina Faso. Und man muss eine Stunde fast rausfahren. Das wird man schon mal sehr enttäuschend empfinden. Man denkt, ja, was ist jetzt? Es ist auch eine langweilige Landschaft. Es ist platt. Und plötzlich fährt man so hoppeldi-poppel ein bisschen an der Seite ab von einer sehr gut ausgebauten Straße und dann ist es so rumpelig und dann ist es auch komisch und eckig. Die Straße wird auch nicht schön gemacht, das haben wir alles mit der Regierung so besprochen und mit Franz Quéré, dem Architekten. Und dann kommt man um die Ecke und dann sieht man plötzlich da so Hügel, Steine, wunderbare Landschaften, die man nicht vermutet hat. Und da ist dann ist auch ein ritueller Ort, da darf man auch nicht bauen, das ist auch gleich da zu sehen. Und an dieser Stelle entsteht dann jetzt gerade das Operndorf. Also da auch die Dramaturgie des Hinfahrens ist mir wichtig. Und da auch diese Ruhe, das Empfinden, dass es nicht um die Lautstärke geht, nicht um den Event, nicht um diese Veranstaltung. Um 7:45 wird aber jetzt mal da irgendein Dirigent sein oder dann gibt es da Rambazamba Bayreuth für die Afrikaner. Das eben nicht. Das soll da überhaupt nicht passieren. Das kann man mir auch.
Hat sich jetzt aber auch so verändert, die Konzeption in letzter Zeit, in den letzten Monaten?
Ja, die hat sich verändert. Dass Leute meinten, jetzt kommt der Schlingensief noch auf die Idee, kurz vor Tore Schluss, sowas wie Fitzgeraldo zu sein und will noch Bayreuth dahin schleppen. Das hat schon viele Leute auch etwas auf die Palme gebracht. Es gab Diskussionen, sehr gute, und das hat sogar auch Leute motiviert, eben wie unser Goethe-Institut, unser Kulturinstitut, dass sie sagten, na, endlich reden mal Leute drüber. Wir versuchen es seit Jahren in Gang zu bringen, es klappt nicht. Ne? Es ist nicht so ernst gemeint gewesen, wie es dann da stand und hat sich dann entwickelt, auch durch die Umstände, zu diesem Projekt, wie es jetzt ist, nämlich ein Projekt, das aus der Kraft dieser Kinder von 7 bis 17 entstehen soll. Diese Kraft aber freizusetzen und auch zu beschützen, ist wesentlich anstrengender, als wenn ich gesagt hätte, ich baue Bayreuth dahin.
Wie geht es Ihnen denn so? Sie müssen ja dann hin und her fliegen und das ist ja alles eine Überanstrengung. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich sozusagen überanstrengen. Jetzt ist aber natürlich auf der anderen Seite die Krankheit.
Also das Fliegen macht mir große Probleme, weil ich da doch mit der einen Lunge oben immer bei dem Starten und Landen dann meine Probleme habe. Dann die Hitze unten, muss ich sagen, ist für mich eine sehr schöne, angenehme. Das ist ganz merkwürdig, bin hier eher kalt innerlich, das kommt auch durch diese Krankheit. Man ist ein bisschen fröstelnd. Und unten ist, kommt man gar nicht dazu. Es ist für mich deshalb eher lockernd, auch die Muskeln, all das ist locker. Und dann das Problem der Organisation. Und da gebe ich auch ganz offen zu, im Moment haben wir vor ein paar Wochen eine richtige Krise gehabt. Ich habe auch eine Mitarbeiterin verloren, die hat wirklich seit Monaten versucht, eine Struktur reinzubringen. Wir machen eben im eigenen Brunnen das Wasser. Wir wollen Solarkraft natürlich einsetzen und wir suchen eine Firma, die auch Solarkraft da unten herstellt. Also auch wenn jemand hier zuhört, wenn es eine Firma gäbe, die sagt, wir wollen doch mal auf dem afrikanischen Kontinent Solarpanels selber produzieren, dass man das nicht immer in China macht oder was weiß ich wo und dann wieder exportiert, importiert. Warum nicht in dem Land, wo die Sonne so ballert? Und man kann mit einem deutschen Solarpanel nichts anfangen in Afrika, weil bei 50 Grad im Schatten fliegt einem so ein Ding nach 2 Wochen mit Millionen Splittern um die Ohren. Das müssen spezielle Panels sein. Und vielleicht finden wir echt eine Firma, die sagt, wir machen jetzt mal einfach den Versuch und machen neben das Operndorf eine kleine Fabrik hin, wo das produziert wird. Warum nicht? Das soll also auch autark sein. Und für den Notfall haben wir die Regierung, die hat direkt nebenan einen Wasserkanal, jetzt gerade neu gebaut. Die hat sogar Glasfaserkabel gelegt. Für demnächst soll ja auch mal Westafrika an das schnelle Internet angebunden sein. Das hat jetzt Ostafrika geschafft. Den Westen hat man sehr vernachlässigt, vielleicht in 5 Jahren. Aber es liegt schon mal sowas da. Und wir haben auch sehr gute Möglichkeiten im Land gefunden, Leute, Experten. Was immer schwierig sein wird und bleibt, ist unser mangelndes Vertrauen. Das kenne ich von mir, da würde ich mich mit jedem solidarisieren. Immer dieses Gefühl, sind die wirklich koscher, machen die nicht wirklich nachher Unfug? Und das ist
dieses
so,
Misstrauen.
Ja, dieses Misstrauen. Das ist so bitter. Das ist auch so ein Mist, ja. Und ich weiß auch nicht, wo soll das wirklich herkommen? Bloß weil wir haben uns als Kolonialisten ganz schön daneben benommen. Und wir haben den Leuten immer was beibringen wollen. Wir wollten immer, dass sie so sein sollen wie wir. Wenn die nach 4 Jahren dann unter Kolonialherrscher fahren, mussten die auch einen Anzug tragen. Dann nannte man die Hosenneger. Dann waren sie plötzlich einen Schritt höher gekommen, weil mit den Fotos konnte man Europa zeigen, guck mal, die haben sich entwickelt. Aber was ist das für eine Entwicklung? Es ist ja eigentlich nur eine Schablone, die draufgelegt wird und dann muss man in der Schablone genauso aussehen wie der andere auch. Und das ist eben in Afrika so schön, dass da eine merkwürdige Individualität herrscht, auch im Glauben. In Burkina Faso ist eines der friedlichsten Länder überhaupt, auch von der Kriminalitätsrate minimal. In Mali sieht das schon wieder anders aus, auch in Togo, aber in Burkina Faso Frieden. Das Tolle daran ist zum Beispiel auch Religion, sie sind Katholiken, das sind Protestanten, da sind Moslems, da sind Juden, das ist alles da und man kann davon ausgehen, dass ein Burkina Faso Einwohner 3 bis 4 Mal in seinem Leben seine Religion wechselt. Und das ist auch völlig okay. Ich habe also von meinem Übersetzer jetzt eine Mail bekommen, Abdullahi, gute Nachrichten, Herr Schlingensief, ich bin jetzt nicht mehr Moslem, ich bin jetzt Protestant. Dann habe ich ihm geschrieben, herzlichen Glückwunsch, wieso? Und dann meinte er, ja, weil das ist nicht so anstrengend. Bei Moslem muss man immer beten, 5 Mal am Tag oder so. Und das ist doch sehr, sehr anstrengend bei den Protestanten. Die sind etwas.
Eigentlich darf man ja nicht austreten aus dem Islam.
Er durfte das. Und da unten darf man es auch. Und das ist auch wirklich nicht gelogen, wenn Sie mal in ein paar Hütten gucken, kleine Häuser gucken, sehen Sie Maria und Josef manchmal an der Wand und daneben einen getrockneten Rinderpenis von einem Voodoo-Ritual. Also das Animistische ist immer dabei. Ja. Und diese Toten, auch die Verwandten sind nicht tot, die sind Bestandteil der Familie, die reden mit, die werden auch beschwichtigt und die liegen nicht wie bei uns nur auf dem Friedhof, wo wir sie dann mal ab und zu besuchen.
Und es ist sicher sehr spannend für Sie, da diese verschiedenen Umgang mit Religion da zu erleben, weil im Kern war ja Ihre Arbeit immer, wie ich glaube, spirituell ausgerichtet und jetzt natürlich noch viel mehr. Filme gibt es ja nach wie vor, aber als nächstes Projekt kommt sowas wie ein Buch, das soll im Herbst herauskommen, nicht?
Ja, das ist auch schon fast fertig. Das ist allerdings, das Afrika-Kapitel fehlt noch oder ist schon in Arbeit, aber noch nicht fertig. Das Buch muss man sich nicht vorstellen, dass ich da sage, und dann 1960 bekam meine Mutter plötzlich Wehen oder was weiß ich. So sieht es nicht aus, sondern das ist eine Zusammenführung eigentlich von sehr vielen Episoden und auch Geschichten aus diesen Arbeiten, wo ich für 10 Jahren schon Film gemacht habe und dann auch ja nie eine Hemmung hatte, gerade die Fehler oder auch die Irrwitzigkeit des Unternehmens mit auszusprechen. Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Ich habe eigentlich auch gerne gehabt, wenn bei den Projekten eben etwas schief lief, aber dadurch auch vielleicht wieder bei den Leuten, den Betrachtern, Humor kam oder Freude aufkam. Also so auch Freude am Zusammenbruch. Ich weiß noch, ich habe einen Dick-und-Doof-Film gehabt als 8-Jähriger oder ein 10-Jähriger, sagen wir lieber. Da sind die durch einen Schornstein in ein Haus rein, der Doof, das klappte ganz gut, nur der Dick blieb hängen und dann brach natürlich der ganze Schornstein ein. Das habe ich dann meinen Vettern und Cousinen immer vorgeführt im Vor- und Rückwärtsverfahren, sodass der Schornstein sich wieder aufbaute und der Dick oben wieder stand und dann wurde vorwärts gespult, dann war alles wieder kaputt. Das wurde 10-mal gemacht und es war großes Gelächter. Also was jetzt Freunde von mir sagen, die es schon gelesen haben teilweise, es ist sehr lustig, es ist auf alle Fälle nicht so eine, finde ich furchtbar so, ja und dann habe ich hier und da, und da. Es ist aber auch teilweise, nochmal eine Replik auch auf die Sachen, die wirklich eher traurig waren oder auch bitter, auch die Melancholie. Ich weiß, dass ich ja auch jahrelang immer so, ja, ist jetzt wieder laut und das wieder der Provokateur. Im Kern, wie Sie das sagen, ist es auch natürlich nicht für Spirituelles. Ich habe immer so eine Frage des Zweifels. Also ich hatte diesen heiligen Thomas, der natürlich sagt, das ist da, aber ist es wirklich da? Und das, was ich sehe, ist es wirklich das, was ich sehe? Und auch die Frage von Jesus, bin ich der, der ich bin? Und ich hätte dann gefragt, sind Sie es wirklich?
Aber dadurch, dass Sie eben Ihre so offene Formen haben und immer ein Work in Progress, alle Ihre Arbeiten sind, auch wenn sie manchmal sogar fertig erscheinen, haben Sie dem anderen, sprich also dem Zuschauer, immer eine Offenheit gelassen, sich eben auch diese Frage zu stellen. Ich glaube, das ist das Wesentliche auch ihrer Kunst immer.
Ja, das ist auch das, weshalb ich ja das Publikum auch wirklich schätze. Ich kann das ja nicht verstehen, dass man so viele Sachen da sieht, wo sich dann einfach einer erlaubt zu behaupten, das ist es jetzt und dann schaut ihr euch das an und ich habe da Wahnsinniges getan. Es ist ja auch eine Gruppenarbeit. Ich kann dieses Veredeln von Regiefiguren auch nicht mehr aushalten. Ich mag auch nicht mehr diese ewigen Festspielleiter und ewigen Intendanten, die einfach die ganze Zeit immer da hocken, haben ihren ganzen Produktionsstab. Das ärgert mich, weil ich denke, ich bin auch schon jetzt in einem Alter und auch außerdem angeschlagen, aber es gibt junge Leute, die wirklich auch noch sehr sportiv sind. Und das Sportive und das Handgreifliche, das muss doch jetzt auch mal wieder rankommen. Da kann man nicht immer nur diese Ewigkeiten beschwören, weil es ja letztes Jahr funktioniert hat, wird es nächstes Jahr auch funktionieren. Das finde ich langweilig. Und dann finde ich auch in der Kultur wichtig, dass sich der Betrachter selber auch mit als ein Bestandteil dieser Kunst empfindet. Er ist Bestandteil, er ist ein Element des Denkens. Und das muss alles mal wieder überdacht werden. Und dieses Abgrenzen auch in der bildenden Kunst, dass da ein Bildchen an der Wand hängt, alle sind aus dem Häuschen und alle sind es gar nicht. Das sind eigentlich nur der Kurator, der Galerist und der Künstler, der wo die Kasse klingelt. Mehr ist da eigentlich gar nicht mehr. Auch das stimmt nicht.
Herr Schlingel, Sie sind ja bei der bildenden Kunst. Demnächst werden Sie den deutschen Pavillon, also im nächsten Jahr, bei der Biennale machen.
Also es ist so, dass ich da durch einen Zufall wieder dran gekommen bin. Ich kannte Frau Gensheimer nicht. Die klingelte an der Tür, die Kuratorin. Und ich war an dem Morgen ganz schwer, also richtig fertig. Also es ging gar nichts mehr mit mir. Und dann kam sie rauf und dann habe ich schon gesagt, ich kann jetzt nicht, hat eine Stunde warten müssen. Danach hat sie da gesessen, dann hat sie irgendwas von Kunst erzählt. Und da war ich so schlecht drauf, dass ich nur darauf rumgehackt habe. Und nach einer halben Stunde sagte sie, ja, und deshalb frage ich sie, ob sie den deutschen Pavillon machen wollen. Das war ein bisschen wie in Bayreuth, ja. Dann habe ich gedacht, wie bitte, was ist das jetzt? Und ich hatte vor ein paar Jahren mal mit meiner jetzigen Frau, wir waren im Besuch in Venedig, irgendwie gesagt, das wäre schon ein tolles Gebäude. Also das würde mich schon reizen. Und dieses Gebäude hat Mussolini den Deutschen geschenkt. Und mich interessiert aber jetzt gar nicht, die Nazi-Vergangenheit da aufzurollen. Nur alle arbeiten sich permanent daran ab. Und das bleibt nicht aus bei dem Gebäude. Ich habe eine Idee, ich habe ihr die auch schon geäußert. Sie fand die sehr gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich verbiege, um jetzt da plötzlich zu sagen, ich hänge jetzt da Ölbilder auf. Ich glaube, was ich ganz gut kann, sind die Kräfte eines solchen Ortes erkennen, auch in dem Umfeld, auch in der Zeitbedeutung. Es kann doch nicht sein, dass es für 4 Tage Remi-Demi da so einen Aufwand gibt, sondern es muss doch auch sein, dass die Arbeit, die man macht, einfach auch für die Leute interessant ist, die sich nicht als bildende Künstler und nicht als Kuratoren und Galeristen verstehen, sondern die einfach nur so gucken kommen. Und diesmal habe ich etwas vor, wo ich ganz sicher auch nicht aus meiner Haut kann. Es werden Teile meiner bisherigen Arbeit einfließen und das werde ich nutzen dafür, um das auch international bekannter zu machen. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich da mich jetzt plötzlich nur in neuen Farben und Formen zeige, bloß weil ich jetzt mal auf der Biennale bin. Nee, das wird ein Bestandteil sein, dieser Arbeit, die da gerade läuft. Und das ist auch mein Stolz, dass ich sage, das ist es auch wert, gezeigt zu werden.
Das wird ja auch wachsen und wird sich sicher auch noch sehr verändern. Man weiß ja nicht, 1,5 Jahre sind lang für Sie auch. Aber was sicher auch weiter wachsen wird, ist das Afrikadorf in Burkina Faso. Wir hoffen, dass Sie da das lange noch erleben und weiter betreuen. Vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, Christoph Schlingensief, wie die Kontonummer ist.
Also die Kontonummer und alle Zutaten, auch Bilder und Fotos, Informationen findet man unter www.festspielhaus-afrika.com oder .de. Einfach nachgucken, da sind die Kontonummer und da sind auch Fotos, Filme. Informationsmaterial. Die Seite ist in 5-6 Wochen nochmal ganz neu mit neuen Informationen da und wir können wirklich jede Unterstützung brauchen. Ich bitte wirklich alle darum, dass sie das mal mitmachen und dass es kein Versuch eben wieder Fördergelder zu bekommen, Spendengelder zu bekommen, bloß auf der Wehleidientour. Wir helfen. Nein, einfach auch zu sagen, das ist eine Bühne, die da gebaut wird für Kinder, die einfach sonst auch das nicht machen könnten. Und dann lernen wir aus Europa, wir in Österreich, in Deutschland, einfach mal an deren Arbeit, was das eigentlich ist. Kultur, Kunstproduktion, was ist das eigentlich? Und das Gutmenschenzeug, das lassen wir schön weg. Da habe ich selber schon meine Dilemma mit gehabt. Das lassen wir schön weg, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Finger weg von diesen komischen Spendenvereinen, die uns dann zu Weihnachten kleine Karten schicken, ja, mit Babyhänden drauf, die in Tinte getaucht wurden, um zu sagen, hier das Kind, schicken Sie 5 € im Monat und das kann dann später studieren. Daran glaube ich gar nicht. Also das muss anders laufen. Die Leute haben genug Selbstbewusstsein und Afrika ist wesentlich weiter, als wir wahrhaben wollen. Wir brauchen die nicht zu belehren. Wir können sogar lernen von denen und wir können auch sagen, wir wollen mal endlich mehr von Afrika und nicht nur diese Hungerbilder und die Krankheitsbilder. Die bin ich satt. Wenn Hunger ist, klar, wird geholfen. Krankheiten muss man auch beseitigen, auch klar, aber es gibt noch viel, viel mehr.
Ich danke Ihnen, Christoph Schlingensief, und alles Gute.
Ich danke Ihnen auch herzlich für das Gespräch.
Sie hörten im Künstlerzimmer.
Mit Gernot Zimmermann.